Willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance aus dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Mein Name ist Thomas Bierer.
Und ich bin Timo Herroth und wir begrüßen Sie zum Gespräch mit Andres Häuser, CEO der AIL Structured Finance Limited und Head of Finance der Export Finance Limited. Andres beschäftigt sich mit Belangen rund um das Thema Export- und Projektfinanzierung, Financial Sales Support und mit Absicherungsstrategien bei grenzüberschreitenden Investitionsprojekten. Herzlich willkommen, Andres.
Hallo Timo, hallo Thomas.
Andres, zuerst bedanken wir uns herzlich dafür, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Wie bist du zum Thema Exportfinanzierung gekommen? Was hat dich in diesen Themenbereich gebracht und ja, was motiviert dich hauptsächlich auch, in diesem Themenbereich unterwegs zu sein?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Anfrage, und finde es sehr spannend, mit euch über dieses Thema zu sprechen. Ich bin zu diesem Thema gekommen wie ein bisschen die Jungfrau zum Kind, vor 15 Jahren nämlich eher zufällig in diesen Bereich reingerutscht. Mein Rucksack war dann zumal in erster Linie gefüllt mit Banken- und Finanzierungs-Know-how, gepaart mit Erfahrungen in der Industrie als Finanzchef. In meiner Anfangszeit bei der AIL Structured Finance hat mich vor allem gereizt, dass ich diese Kompetenzen in meinem neuen Tätigkeitsgebiet optimal kombinieren konnte. Mich hat zu Beginn vor allem die Erarbeitung von individuellen, strukturierten Finanzierungslösungen für Projekte gereizt. Der direkte Bezug dabei zur Realwirtschaft und dies in einem internationalen Kontext und auch ehrlich gesagt das Gefühl, einen echten Impact zu generieren, vor allem für die Schweizer Exportindustrie, fand und ja, finde ich übrigens immer noch eine sehr befriedigende und erfüllende Tätigkeit.
Vielen Dank für diese Ausführungen, Andres. Du hast jetzt über diese Tätigkeit gesprochen. Was sind dann genau die Themen, die ihr bei AIL Structured Finance behandelt? Also wir haben uns auf der Homepage etwas schlau gemacht und gesehen, dass der Kern eures Dienstleistungsspektrums die Erarbeitung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für Exportvorhaben und die Finanzierung von Exportgeschäften umfasst. Kannst du etwas konkreter werden? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist euer Added Value? Oder etwas einfacher gefragt, welche Probleme löst ihr konkret?
Ja, das ist immer schwierig, das in einem Satz da zu vervollständigen. Deswegen muss ich ein bisschen weiter ausholen. Oder Unternehmen, die im Exportsektor tätig sind, die sehen sich mit den unterschiedlichsten Finanzierungsanforderungen und Risiken konfrontiert. Dabei ist festzustellen, dass immer häufiger Ausschreiben oder ausländische Geschäftspartner, mit denen sie zu tun haben, dass sie als Exporteur die Finanzierungslösung gleich mitliefern müssen. Weiter ist im internationalen Warenhandel eine Tendenz festzustellen, dass sich die Zahlungsbedingungen für den Exporteur zusehends verlängern und nach hinten verschieben, sogenannte Extended Payment Terms. Ausschreibungen von größeren internationalen Infrastrukturprojekten verlangen zudem häufig individuelle und keine Standardlösungen. Das kann so weit gehen, dass in einer öffentlichen Ausschreibung für ein Investitionsvorhaben nicht primär die Höhe des Lieferwerts, also des kommerziellen Angebots des Exporteurs, ein Entscheidungskriterium für den Kauf ist, sondern beispielsweise eine monatliche Finanzierungsrate, welche anfällt für dessen monatliche Nutzung. Zudem müssen vielleicht noch vorgegebene Leistungskennzahlen oder Verfügbarkeiten garantiert und erfüllt werden. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie als Lieferant müssen Lösungen finden, welche die richtigen Antworten auf diese verschiedenen Betreiber- und Nutzermodelle geben. Das heißt auch wieder, dass die Erarbeitung von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen dabei ein wesentliches Element für den Erfolg oder eben Misserfolg bedeutet. Dabei begleitet AIL Exporteure weltweit bei diesen herausfordernden Aufgaben, von klassischen Ausfuhrfinanzierungen bis hin zu komplexen, innovativen Konstrukten wie Leasing, Betreibermodellen, Contracting oder Public-Private Partnerships. Zusätzlich berät die AEL auch Exporteure bei Fragen zur Zahlungssicherheit und Gestaltung der kommerziellen Liefervertragsbedingungen bis hin zur Optimierung der Wertschöpfungsketten, dem sogenannten Sourcing aus Finanzierungssicht in internationalen Lieferkonsortien. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Erarbeitung von spezifischen kundengerechten Finanzkonstruktionen, immer mit dem Ziel, dass der Exporteur den Zuschlag für einen Liefervertrag erhält und dies kombiniert mit einer optimalen Risikoabsicherung. Durch unsere langjährige Tätigkeit im Exportfinanzierungsbereich haben wir dabei sehr viel Erfahrung, Referenzen und Know-how gesammelt in der Erarbeitung und Umsetzung sowie der Implementierung von spezifischen Finanzierungslösungen im grenzüberschreitenden Geschäft. Das ist eine absolute Nische, muss man da sicherlich noch anmerken. Zudem verfügen wir über ein breites Netzwerk zu potenziellen Finanzierungspartnern und Banken, die sich in diesen spezifischen Bereichen zu Hause fühlen.
Vielleicht eine kurze Nachfrage noch, Andres. Du hast gesagt, es ist eine absolute Nische. Du hast das Geschäft umrissen, kannst du sagen, noch vereinfacht. Was ist so das Standard oder gibt es da auch etwas, was am meisten vorkommt bei euch? Welche Transaktionsart?
Ja, das ist noch schwierig zu beantworten, weil es eben tatsächlich nicht sehr ein standardisiertes Geschäft ist. Sehr häufig arbeiten wir bei der Erarbeitung von unseren Finanzierungslösungen zusammen oder mit der Schweizerischen Exportrisikoversicherung SERF. Und die SERF, die ist eine Exportkreditversicherung und die spielt nach den Regeln der OECD. Das heißt, alles, was die Schweizerische Exportrisikoversicherung versichern darf, spielt sich innerhalb eines gewissen Regelwerks statt, oder? Und von daher oder kann man sagen, zumindest wenn eine Finanzierung mit Hilfe der SERF erfolgt, oder, dann gibt es gewisse Anforderungen und Kriterien, die immer gleich sind, beispielsweise in Form von Finanzierungslaufzeiten. Da gibt es dann gewisse maximale Rückzahlungsbedingungen. Von daher kann man sagen, dass gewisse Projekte, zum Beispiel in sogenannte High-Income-Countries, dann gewisse maximale Rückzahlungslaufzeiten nicht überschreiten können. Da gibt es zumindest eine gewisse Standardisierung. Mhm. Aber selbstverständlich ist es so, oder, dass man für ganz große Projekte im internationalen Warenverkehr und groß, sage ich jetzt mal, das sind dann Liefervertragsvolumen von 40, 50 Millionen, andere Lösungen suchen muss, wie wenn zum Beispiel beispielsweise ein Exporteur eine Maschine verkauft ins Ausland mit einem Lieferwert von 2 Millionen und der Käufer wünscht eine Finanzierung. In diesem Fall oder versucht man selbstverständlich quasi eine möglichst standardisierte Lösung zu finden, die dann, sage ich jetzt mal, auch von den ganzen Transaktionskosten der Liefervertragsgröße gerecht wird.
Okay, ja, da kann man sich schon viel besser darunter vorstellen, wie das vor sich geht.
Ja, vielen Dank, Andres, für die Ausführung. Kommen wir zum Stichwort noch Working Capital Management. Wir wissen ja, dass für viele Industrieunternehmen gerade die Optimierung des Working Capital Managements ja eine hohe Bedeutung hat. Da fragen wir uns natürlich, wo siehst du Möglichkeiten und Instrumente, die dem Exporteur zur Verfügung stehen, auch das Working Capital Management zu optimieren und hier Ansatzpunkte zu finden, besser zu agieren?
Ja, oder aus unserer Sicht fahren eigentlich längerfristig diejenigen Exporteure am besten, die dieses Thema Working Capital Management sehr proaktiv angehen und die solche Herausforderungen, ich sage jetzt mal, möglichst integral bereits in ihre Verkaufsprozesse integrieren. So kann es beispielsweise hilfreich sein, wenn ein Kunde standardmäßig zum kommerziellen Lieferangebot, sprich zum Angebot einer Maschine, auch gleichzeitig vom Exporteur ein entsprechendes dazugehörendes Finanzierungsangebot erhält. Dies kann einerseits einen verkaufsfördernden Effekt haben und andererseits erlaubt eine geschickte Strukturierung auch den Verkauf der Forderung an einen Finanzierungspartner. Dies erlaubt, dass der Exporteur dann bei Lieferung einerseits vollständig bezahlt ist, was sich positiv auf das Working Capital des Unternehmens auswirkt. Und der kombinierte Einsatz dieses Finanzierungselements, beispielsweise mit einem projektspezifischen Fabrikationskredit, welcher auch durch die SERF versichert werden kann, reduziert dann gleichzeitig die Working Capital-Anforderungen eines Industriebetriebs auf ein Minimum und kann dabei gleichzeitig noch einen wichtigen Beitrag im Bereich des Risk-Managements des Unternehmens leisten. Das heißt, also dem Unternehmen stehen wirklich tolle Instrumente zur Verfügung, um bei der Leistungserbringung für ein Exportprojekt sein Cashflow-Profil und sein Working Capital Management zu optimieren.
Andres, vielleicht eine ganz kurze Rückfrage dazu. Siehst du, dass der Großteil der Exporteure dies auch schon nutzt? Wie ist das im Markt? Wie kommt das im Markt an? Wie wird es genutzt?
Ja, aus unserer Erfahrung ist das so eine zweigleisige Sache im Sinne, oder, dass wir sehen, dass es wirklich Exporteure gibt, die sehr proaktiv dieses Instrument einsetzen. Also wir kennen tatsächlich Exportbetriebe, Maschinenlieferanten, die sehr aktiv beispielsweise dieses Finanzierungselement in ihren Verkaufsprozess integriert haben. Und das heißt quasi, da geht kaum eine kommerzielle Offerte an einen Kunden, ohne nicht gleichzeitig ein Finanzierungsangebot gleich mitzuliefern. Also ihr könnt euch das vorstellen, ähnlich wie wenn ihr ein neues Auto kauft und in der Garage seid und der Autoverkäufer offeriert euch eine günstige Leasingoption beispielsweise für dieses Fahrzeug. Und ihr findet das so toll, dass ihr euch vielleicht dann sogar noch für ein bisschen die teurere Variante entscheidet, ist das eigentlich hier ganz ähnlich. Oder eben, es gibt Exporteure, oder, die dieses Instrument sehr, sehr proaktiv einsetzen, ich sage es auch professionell einsetzen, das auch als verkaufsfördernde Maßnahme eigentlich sehen, in der Hoffnung, oder, dass wenn sie dem Käufer eine Finanzierungsoption anbieten können, dass dann entweder der Käufer vielleicht die teurere Maschine kauft oder gleich zwei oder drei Maschinen kauft und quasi durch das halt der Auftragsbestand des Exporteurs, sagen wir mal, geboostet werden kann. Und da sehen wir schon Exporteure, die dieses Instrument professionell und gewinnbringend für sich selbst einsetzen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch halt Exporteure, für die, sage ich jetzt mal, es hat die Exportfinanzierung ein Buch mit 7 Siegeln. Und wenn man es halt dann nicht ganz so häufig macht, oder, dann kann es halt sein, dass man dann denkt, ja, das ist kompliziert, ich bin abhängig von Drittparteien wie eine Bank, wie beispielsweise die SERF, und wenn dann noch ein Berater dazu kommt, oder, dann macht das alles doppelt so teuer und doppelt so kompliziert. Das sehen wir ziemlich alles eigentlich. Aber grundsätzlich, oder? Und ich glaube, da spreche ich auch für einige Exporteure, zeigt die Erfahrung schon, oder, dass es sehr viele Märkte im Exportfinanzierungsbereich gibt, oder, wo der Einsatz einer Finanzierungslösung sowohl für den Verkäufer wie auch für den Käufer einen absoluten Mehrwert erbringt und tatsächlich dann am Ende des Tages eine Win-Win-Situation erbringt. Und wenn der Exporteur dieses Instrument clever einsetzt, dann kann er selbst aus der Finanzierung sogar noch einen gewissen zusätzlichen Betrag oder Marge für sich selbst abschöpfen. Also, weil man muss sich immer vorstellen, oder, wenn beispielsweise ein Brasilianer eine Maschine kauft, dann kann er sich lokal vor Ort nur zu einem zweistelligen Zinssatz vielleicht maximal für ein Jahr, anderthalb Jahre finanzieren. Wenn Sie jetzt als Exporteur, als Schweizer Exporteur kommen und ihm eine Maschine offerieren, gepaart, sage ich jetzt, mit einer Deckung der SERF, mit einer AAA-Deckung, dann können Sie ihm sehr attraktive, langfristige Konditionen basierend auf einem Schweizer Zinsniveau offerieren. Und der Importeur, oder, wird seine Finanzierungskosten durch dieses Angebot halbieren, eventuell. Also von daher ist das wirklich eine absolute Win-Win-Situation.
Ja, das klingt sehr attraktiv für beide Seiten, wie ich jetzt gelernt habe. Und ich glaube, das macht durchaus sehr viel Sinn, gerade die entsprechende Finanzierungsmöglichkeit anzusprechen, auch anzubieten, um so, wie du gesagt hast, auch Zusatzgeschäfte generieren zu können oder eben eine teurere Option dann schmackhaft zu machen. Uns würde noch etwas anderes interessieren, wie du in der Welt dieser momentan eher etwas hinkenden Globalisierung das Thema Exportfinanzierung betrachtest. Also wir haben diesen Krieg in der Ukraine, die Pandemie gehabt, wir haben Rohstoffkonflikte, es gibt Materialengpässe, eben Supply Chain Probleme. Wie schätzt du die aktuelle Situation und die Entwicklung des globalen Handels und auch die Finanzierung ein?
Ja, in der Tat, die Herausforderungen sind durch den Ukraine-Konflikt sicherlich nicht kleiner geworden. Oder eine der Hauptschwierigkeiten ist sicherlich die fehlende Planungssicherheit und die betrifft, glaube ich, fast sämtliche Unternehmen. Aufgrund der unterbrochenen Lieferketten verzögern sich Liefer- und Abnahmetermine, dies verbunden mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Network und Capital der Unternehmen. Dazu kommt noch die steigende Inflation und die damit verbundenen Preiserhöhungen, welche maßgeblich die Kalkulation der Geschäfte erschweren. Zudem ist der Weltgemeinschaft wieder einmal in Erinnerung gerufen worden, dass Sanktionen, Devisenrestriktionen und auch Transferrisiken im internationalen Warenhandel nicht wirklich ins Reich der Fabelwesen gehören, sondern leider die harte Realität bedeuten. Also wir empfehlen Exporteuren somit dringend, sich im Detail mit solchen Risiken auseinanderzusetzen und sich womöglich dagegen abzusichern. Solche Lösungen kosten nicht die Welt und helfen dem Exporteur, gerade in solchen Situationen ruhig zu schlafen. Die Risikominimierung von kommerziellen und politischen Risiken im internationalen Warenverkehr müssten aus meiner Sicht bei jedem Finanzchef ganz hoch oben auf der Agenda stehen. Leider stellen wir immer wieder fest, dass gerade das politische Risiko bei vielen Unternehmen immer wieder in den Hintergrund rückt, dass man sich kaum Gedanken macht über eine allfällige Absicherung von derartigen Risiken, weil es halt häufig der Fall ist, dass die Einholung von Versicherungsleistungen in normalen Zeiten nicht sehr populär ist, oder weil das selbstverständlich auf die Marge des Exporteurs schlägt und man in guten Zeiten mit dem halt nicht intern nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen kann. Oder? Auf der anderen Seite, oder, muss man einfach immer wieder feststellen, dass halt gerade im internationalen Warenverkehr politische Risiken sehr plötzlich und unmittelbar auftreten können. Und dann ist es halt ein bisschen zu spät, oder, dass man sich dann diese Gedanken macht. Oder deswegen raten wir eigentlich den Exporteuren, gerade in gewissen Märkten, die derartige Risiken mehr oder weniger konsequent abzusichern, um auch sich dann nicht in Situationen zu begeben, oder wo man ein Stück weit gegenüber dem Importeur erpressbar wird und ganz einfach, weil man sich dann in eine viel komfortablere Ausgangslage begeben kann, wenn man weiß, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat und für den Fall der Fälle, nehmen wir jetzt beispielsweise Russland, oder wo massive Devisenrestriktionen jetzt gelten, wo sie das Geld kaum mehr aus dem Land herausbringen, da kann es wirklich ein Problem sein, oder wenn sie dann irgendwie angefangene Aufträge da haben und immer Angst haben müssen, oder dass sie nicht oder nur teilweise bezahlt werden. In solchen Situationen, oder ist das halt schon sehr empfehlenswert, oder wenn sie im Vorfeld, oder ihre Hausaufgaben gemacht haben und wissen, oder dass für den Fall der Fälle sie versichert sind und keinerlei Schäden befürchten müssen, selbst wenn sich die Welt mal wieder in eine Richtung dreht, wie wir uns das alle nicht wünschen.
Vielleicht die Nachfrage hier noch kurz. Eben, du hast politische Risiken angesprochen. Aus finanzspezifischer Sicht ist man eher auf Währungs- und Zinsrisiken fokussiert. Bei diesen politischen Risiken, wie sehen die Hausaufgaben aus? Kannst du dazu etwas sagen, dass man wahrscheinlich genug früh mit der SERF schaut, dass man sich überlegt, was könnte passieren, was wäre wenn, oder man kann vorgehaltene Entschlüsse bereithalten, sich damit mal auseinandersetzen, oder was siehst du als Hausaufgabe an für die Unternehmen?
Ja, das ist sicher ein wesentliches Element, was du gerade angesprochen hast. Was sicher auch noch sehr wichtig ist als Exporteur, dass ich sehr genau weiß, oder wie mein Cashflow-Profil oder über die ganze Auftragszeit ausfällt. Und Cashflow-Profil heißt halt wirklich, wie sieht meine Zahlungsverpflichtung als Exporteur beispielsweise aus, wenn jetzt der Kunde halt aus irgendeinem Grund seinen Auftrag stornieren muss, ich aber als Exporteur gerade zum dümmsten Zeitpunkt jetzt 80% des Materials bei meinen Unterlieferanten bestellt habe und selber eine Zahlungsverpflichtung gegenüber denen habe. Sprich, ich als Exporteur muss sehr genau kennen, wie entwickelt sich mein Cashflow-Profil quasi vom Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung bis zur letzten Rückzahlung. Und erst dann, oder wenn ich das kenne, oder kann ich als Exporteur entscheiden und sagen, ja, hier habe ich jetzt ein so und so stark negatives Cashflow-Profil und diese Spitze, oder die möchte ich jetzt absichern, oder weil es halt die Zahlungsbedingungen aus dem Liefervertrag mehr oder weniger optimal sind für mich als Exporteur. Sprich, du als Exporteur brauchst diese Entscheidungsgrundlage, damit du für dich entscheiden kannst, wie sieht meine optimale Risikoabsicherung aus. Und dann habe ich selbstverständlich die Möglichkeit, dies unter anderem mit Hilfe der schweizerischen Exportrisikoversicherung abzusichern. Oder im Idealfall kann ich sagen, ja, quasi ich bin permanent Cashflow-positiv während diesem Projekt und eine Absicherung ist aus diesem Grund nicht nötig. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass der Exporteur sich im Vorfeld genau diese Gedanken macht.
Andres, zu guter Letzt wollen wir noch kurz zum Thema Innovation kommen. Wir sind natürlich am Institut immer daran interessiert, auch einerseits mit unseren Studierenden, aber auch als Thema selbst Innovation im Finanzbereich zu behandeln. Aus meiner Zeit im Corporate Banking mit Bezug auch so ein bisschen zum Trade Finance Bereich erinnere ich mich immer an das Thema Akkreditive und einen ziemlichen Stapel an Papier, mit dem man da zu tun hatte, um ja die Transaktion natürlich zu ermöglichen, andererseits natürlich auch den Handel zu unterstützen und den Warenstrom zu ermöglichen. Hat sich deiner Meinung nach, aus deiner Erfahrung da was getan, dass Innovationen, ja, sage ich jetzt mal, aufpoppen, wo man sieht, oh ja, doch, die kann man nutzen, um auch diese Prozesse eventuell etwas effizienter zu gestalten. Siehst du da Ansätze, die sich gut entwickeln werden vielleicht oder die gar schon genutzt werden?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel und in der Tat ist in der internationalen Handelsfinanzierung das Dokumentargeschäft mit einem riesengroßen administrativen Aufwand immer noch verbunden. Wir wissen aber davon, dass verschiedene Banken an Lösungen arbeiten, um mit Hilfe der Blockchain die Abläufe zu digitalisieren, zu vereinfachen und im Endeffekt auch kostengünstiger und effizienter zu gestalten. Dabei ist aber sicher eine der Hauptherausforderungen in der Umsetzung, die vielen verschiedenen internationalen Akteure zu integrieren. Weil gerade in der globalen Handelsfinanzierung, oder da arbeiten sie auch viel in New Markets und in Emerging Markets, wo Banken und kommerzielle Vertragspartner halt häufig andere Prioritäten haben wie die Digitalisierung. Von daher ist sicher eine der Schwierigkeiten, da alle internationalen Player da mit ins Boot zu bringen. Aber ganz sicher geht die Tendenz in diese Richtung. Und spannend wird sicher sein, ob der diesbezügliche Durchbruch durch die etablierten Player, sprich Banken im Dokumentargeschäft oder in Form einer disruptiven Idee eines Startups erfolgen wird. Das wird die Gretchenfrage bleiben. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass in naher Zukunft diese Frage bereits beantwortet werden wird.
Okay, das bedeutet auch, was du gesagt hast, dass jetzt noch keine solche Lösungen adoptiert worden sind. Interpretiere ich das richtig?
Ja, also mir wären zumindest noch keine durchgängigen Lösungen bekannt, oder? Weil die Transaktionen und Dokumente, die bei uns über den Tisch gehen, oder die werden noch mehr oder weniger nach dem klassischen Muster abgewickelt. Und von daher, oder, glaube ich, dass jetzt heute und morgen da noch kein Durchbruch zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz, und wie bereits erwähnt, glaube ich schon, oder, dass gerade die Blockchain für solche Prozesse eben wirklich eine sehr maßgeschneiderte Lösung, sage ich jetzt mal, darstellen könnte, oder? Weil sie genau diese Fragen eigentlich beantwortet, oder? Die in diesem internationalen Dokumentargeschäft, oder? Was im Rahmen dieser Zugabwicklung und quasi um diese Zahlungssicherheit und diesen ganzen Prozess da zu vereinheitlichen und abgelegt zu haben, oder dass gerade für solche Fragen eben sich die Blockchain förmlich anbieten würde, oder? Aber eben um zu deiner Frage zurückzukommen, nein, Stand heute wäre mir jetzt noch kein Institut bekannt, das jetzt da flächendeckend die Blockchain für ihr Dokumentargeschäft implementiert hätte.
Jawohl, dann bleiben auch wir selbstverständlich gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, eben ob ein etablierter Player den Durchbruch erzielen wird oder ob das eher auf Startup-Seite erfolgt. Wir behalten die Augen offen. In diesem Sinne, Andres, schon mal ganz vielen herzlichen Dank für deine Einsichten, die du uns gegeben hast, und wir wünschen dir und auch AIL Structured Finance alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank, das wünsche ich euch auch. Es hat mir großen Spaß bereitet, mit euch über dieses Thema zu sprechen und euch da ein bisschen in unsere Welt da mit eintauchen zu lassen. Und ich hoffe, es waren spannende Ausführungen auch für euch.
Vielen Dank dafür, Andres.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Also, macht's gut.
Dankeschön.
Ciao, Thomas. Ciao, Timo.